Breitband-Topic.
Und nun folgt Geständnisradio. Ich habe es auch getan. Ich war mal Lokalreporterin. Im Rahmen dieser Aufgabe vor Jahren habe ich es geschafft, ein preisgekröntes Zuchtkaninchen abhauen zu lassen, das mir damals ein Landrat aus Spaß auf den Arm gesetzt hat. Und das war eigentlich natürlich die Spitzengeschichte, die aber am nächsten Tag nicht in der Zeitung stand. Ich weiß auch nicht, ob dieses Riesentier jemals wieder aufgetaucht ist. Fakt ist aber, Lokaljournalismus hat natürlich auch abseits solcher Pannen immer Geschichten zu erzählen, die Menschen interessieren.
Und dafür, das liegt dann eigentlich auf der Hand, ist das Netz ein guter Platz, also für Kaninchengeschichten oder für News aus dem Dorf, aus der Stadt oder dem Kiez. Um 2010 haben sich viele sogenannte Hyperlokalblogs gegründet, die über die Geschehnisse halt um die Ecke in der Nachbarschaft berichteten. 5 Jahre später sieht das schon wieder ein bisschen anders aus, weil es viele dieser Blogs nicht geschafft haben, sich wirtschaftlich übers Wasser zu halten. Vielleicht sind denen die Kaninchen abgehauen.
Ja, wahrscheinlich. Oder die ganz tollen Geschichten. Das werden wir alles ergründen in dieser Sendung. Unsere Autorin Theresa Sickert, die fasst aber zunächst mal die Genese der Hyperlokalblogs zusammen am Beispiel der gerade fast gescheiterten, aber dann doch nicht Prenzlauer Bergnachrichten aus Berlin.
It's how do we get enough journalism for our community? And there are all kinds of new ways to do that.
Der amerikanische Journalist und Dozent Jeff Jarvis glaubte 2009, die Lösung sei hyperlokaler Journalismus im Netz. Ein Jahr später schwappte der Trend, in spezialisierten Blogs über einzelne Straßenzüge oder Teile eines Bezirks zu berichten, von den USA nach Deutschland. Als Gründungsredakteurin der Berliner Online-Zeitung Prenzlauer Bergnachrichten war Juliane Wiedemeyer eine der ersten, die bei dem Hype mitmachte.
Also da geht es nicht um Bushaltestellenhäuschen, Mülleimer oder so, sondern tatsächlich um ganz große stadtentwicklungspolitische Themen, Themen der Beteiligung. Und ich finde es als Journalistin, also unter diesem demokratischen Aspekt total wichtig, dass da jemand hingeht und schreibt, guckt mal, da fehlt im Bezirkshaushalt Geld, weil die damit unsauber umgegangen sind.
Die Hyperlokalblogs und ihre Ausleger in den sozialen Netzwerken werden als die Rettung des Lokaljournalismus hochstilisiert. Engagierte Nachbarn sollten die Themen beackern, über die die klassischen Zeitungen aus personellem und finanziellem Ressourcenmangel nicht mehr berichten. Was macht eigentlich aktuell das Bezirksparlament und warum schließt die Kita um die Ecke? Denn nur informierte Bürger können Einfluss nehmen. Und der ist auf kommunaler Ebene viel direkter und macht Demokratie erlebbarer als auf Bundesebene.
Auf Lokaljournalismus ganz ohne den Geruch von Würstchenfett müssen die Leute doch abfahren,
waren sich die Journalisten und Verlage einig und gründeten fleißig weitere werbefinanzierte Hyperlokalangebote. Das Rhein-Neckar-Block, die Ruhrbarone, meine Südstadt oder Hamburg mittendrin. Doch kaum einer von ihnen kann bis heute davon leben. Im letzten Jahr spricht Isabella David, die Chefredakteurin des Lokalblogs Hamburg mittendrin, auf der Internetkonferenz Republika über ihre Situation.
Momentan ist es bei uns ja natürlich noch so, dass die meisten natürlich irgendwie, viele studieren ja auch noch, natürlich auch noch andere Dinge machen. Ich mache auch noch andere Dinge. Wir arbeiten ja aber darauf hin, dass das eben nicht mehr so ist, weil ich jetzt schon das Problem habe, dass ich eigentlich meistens für die anderen Dinge gar keine Zeit mehr habe.
Die Bilanz nach 5 Jahren Hyperlokaljournalismus im Netz ist ernüchternd. Zwar listet kiezblogs.de über 470 Angebote, doch die wenigsten davon betreiben ernsthaften Journalismus. Solche, die es tun, kämpfen häufig ums Überleben. Auch die Pioniere von den Prenzlauer Bergnachrichten mit einer gestern geendeten Crowdfunding-Kampagne.
Wir haben uns geirrt, als wir davon ausgingen, dass man eine Online-Zeitung für Prenzlauer Berg mit Werbung finanzieren kann.
Werbung als Finanzierungsmittel war also erstmal ein Irrtum für die Prenzlauer Bergnachrichten zum Beispiel. Bei denen hat etwas anderes geklappt. Abos abschließen per Crowdfunding.
Genau, die Prenzlauer Bergnachrichten setzen also auf das Abo-Modell. Das bedeutet, über 750 monatliche Abos, ich glaube 768 oder so sind es im Moment, haben sie in den letzten 4 Wochen verkauft. Und so ist seit gestern Abend klar, da lief die Deadline quasi ab. Es geht erstmal weiter mit den Kiez-Nachrichten aus dem Berliner Stadtteil.
Wir haben den Chefredakteur Philipp Schwörbel gestern besucht, kurz bevor klar war, dass das Crowdfunding erfolgreich verlaufen ist. Der Sekt stand vorsichtshalber schon kalt, aber es war zumindest meinem Eindruck nach eher so eine Zitterpartie. Und wir haben ihn deshalb auch als erstes gefragt, ob er sich das so schwer vorgestellt hat, dieses Crowdfunding.
Ich habe das mir nicht so schwer vorgestellt. Und das ist auch ganz gut so, glaube ich. Und ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, ich muss das jetzt versuchen, weil ich das leid bin, auf irgendwelchen Panels zu sitzen und über Lokaljournalismus, über Journalismus zu sprechen. Ich möchte es einfach machen, ich möchte es einfach tun und versuchen zu realisieren. Und es ist so, dass der Werbemarkt so ein Medium wie die Prenzlauer Bergnachrichten, obwohl wir sehr klein sind, nicht finanzieren kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das jetzt einfach so. Das Zweite ist genau diese Zahl, 750 Leute in Prenzlauer Berg, das muss doch zu schaffen sein. Es ist irgendwie auch geschafft, dass wir sozusagen das jetzt durchfinanziert bekommen haben. Tatsächlich ist es aber sehr, sehr, sehr viel. Also 750 Menschen, das sind, glaube ich, 0,4% der Einwohner von Prenzlauer Berg. Das ist jetzt Quatsch, das sozusagen hochzurechnen, aber überlegen, wenn man so eine Penetration sozusagen auf ganz Deutschland sich mal ausrechnen würde, da schlackern einem die Ohren. Das ist schon ein sehr, sehr hohes Ziel gewesen und ich bin froh, dass wir das jetzt erreicht haben. Genau.
Sie haben sich für die Finanzierung, also für die Crowdfunding-Variante entschieden. Wieso ging das nicht über Werbung?
Nee, ich habe mich eigentlich gar nicht für das Crowdfunding entschieden, sondern ich habe mich tatsächlich für ein Abo-Modell entschieden, wo Mitglieder regelmäßig Geld bezahlen. Crowdfunding war jetzt nur die Kampagne zum Start, die wir als Crowdfunding organisiert haben. Gegen die Werbung habe ich mich entschieden, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, die Anzeigenpreise für Online-Werbung, die sinken kontinuierlich. Das hat sehr mit dem Überangebot zu tun. Für ein Medium mit relativ geringer Reichweite jetzt im Vergleich zum Spiegel, ist einfach geringere Reichweite multipliziert mit einem geringen Preis viel zu wenig. Das zweite Grund, auch im Lokalen, ist ein bisschen unerfreulicher. Wir haben die Tendenz festgestellt, dass doch relativ viele Unternehmen immer Koppelgeschäfte fordern, nach dem Motto, wenn ihr positiv über uns berichtet, dann schalten wir natürlich auch eine Anzeige. Und das ist Schleichwerbung, das hat in so einem Blatt, wie ich mir das vorstelle, nichts zu suchen. Und wir haben deswegen schätzungsweise 2 von 3 potenziellen Kunden verloren. Und genau, das tut sein Übriges dafür, dass wir sozusagen über diese Anzeigenfinanzierung uns überhaupt nicht langfristig finanzieren können. Und deswegen haben wir jetzt den Schnitt gemacht und gesagt, komm, wir fragen doch die, für die wir schreiben.
Ist es jetzt so, wenn das klappt, dass die Prenzlauer Bergnachrichten dann jeden Monat vor dem Aus stehen oder wie soll das dann in Zukunft laufen?
Ja, das ist ein Monatsabo, es können auch Leute kündigen, aber tatsächlich glaube ich, dass wir noch ein bisschen wachsen werden und wir müssen auch noch ein bisschen wachsen. Wir haben uns diese 750 war sozusagen die erste Schwelle. Ne? Aber dass wir jetzt nächsten Monat schon wieder so eine Kampagne machen, das sehe ich nicht und ich hoffe das auch nicht.
750 mal 4,90 Euro sind 3.675 Euro im Monat. Wofür werden die verwendet?
Das sind, genau, tatsächlich sind das nicht 4,90 Euro. Vater Staat hält das Händchen auf. Es sind 4,12 Euro mal 750, das sind knapp 3.000. Die werden vollständig für das Redaktionelle verwandt. Vielleicht ein ganz klein bisschen, mal 100, 200 Euro für Programmierung. Aber das geht jetzt erstmal komplett da rein.
Jetzt handelt es sich bei den Prenzlauer Bergnachrichten um Lokaljournalismus und das ist ja sagen in Berlin ein reicher Stadtteil. Es gibt hier in der Köln zum Beispiel ähnliche Projekte. Aber glauben Sie, dass das auch woanders machbar ist, außer in so einer Großstadt wie Berlin?
Danke für die Frage. Ich glaube, es ist besonders schwierig in einer Großstadt wie Berlin. A, ist eine Großstadt immer anonymer, also das nachbarschaftliche Gespräch ist gar nicht so groß. Auch nicht das nachbarschaftliche Gespräch über Nachrichten, ne? Nach dem Motto, hast du schon gehört, hast du es gelesen, das ist hier gar nicht so der Fall. Und zweitens ist das Angebot, gerade hier in Berlin, Prenzlauer Berg, auch bei unserer Leserschaft, an Medien, also an Konkurrenzmedien, die auch andere Aufmerksamkeit nehmen, sehr, 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 sehr groß. Also wir haben von Anfang an die Herausforderung gehabt, dass wir uns gegen ganz viele andere Medien durchsetzen müssen, um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Nische da zu bekommen. Das wird lustigerweise immer umgekehrt gesehen, das muss doch so wahnsinnig einfach sein, aber ich empfinde das aus meiner Perspektive natürlich als sehr herausfordernd und ich weiß das auch von Projekten und von Kollegen, die in eher ländlichen Regionen oder in kleineren Städten arbeiten, dass die sehr viel schneller eine höhere Reichweite aufbauen können und sehr viel schneller da im Platz sozusagen in den Herzen der Menschen und auch in der Medienzeit bekommen. Und da bin ich manchmal auch ein bisschen neidisch.
Philipp Schwörbel von den Prenzlauer Berg-Nachrichten kann heute glücklich sein samt seiner kleinen Redaktion, denn diese Form der Kiez-Nachrichten ist erstmal gerettet. Aber ist das Abo-Modell langfristig wirklich die beste Möglichkeit für die Finanzierung von Hyperlokaljournalismus?
Das wollen wir gleich hier in Breitband erörtern mit dem Lokaljournalismus-Veteran Hardy Brotmann. Vorher aber Musik. Mit einem Abo-Modell haben sich die Prenzlauer Bergnachrichten, ein kleines Berliner Blog, eine Stadtteilzeitung könnte man sagen, gerade noch aus der Finanzmisere gerettet. Was aber ist in ein paar Wochen, wenn die ersten vielleicht wieder abspringen? Ist dieses Finanzieren über Abos für eine kleine Lokalzeitung eine gute oder vor allem für andere Angebote diese Art kopierbare Lösung?
Darüber könnten wir, Herr Markus Richter und ich, natürlich jetzt alleine sinnieren. Aber wir können auch mal mit jemandem sprechen, der sich damit richtig gut auskennt. Und das ist das Urgestein des Hyperlokaljournalismus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Hardy Brotmann hat lange Jahre als freier Journalist gearbeitet und schließlich das Heddesheim-Blog gegründet. Das lief von 2009 bis 2014. Inzwischen macht Hardy Brotmann das Rhein-Neckar-Blog. Schönen guten Tag, Hardy Brotmann.
Einen schönen guten Tag nach Berlin.
Ja, erste knappe, kurze Frage. Wie finanziert sich denn das Rhein-Neckar-Blog?
Ganz einfach, überwiegend über Werbung. Wir okay. haben feste Werbeverträge, wir haben Einzelschaltungen. Unser Bemühen ist, dass wir unsere Kunden vertraglich auf ein Jahr binden. Das schafft Ressourcen, weil man sich einmal vereinbart, wie welche Werbung geschaltet werden soll. Und dann wird monatlich oder quartalsweise bezahlt. Das gibt Planungssicherheit. Und 2014 waren wir das erste Mal schwarz. Und dieses Jahr entwickelt sich erfreulich.
Sie hatten ja auch im Heddesheim-Blog mal das Abo-Modell versucht, das jetzt auch die Prenzlauer Berg-Nachrichten machen, die ja sagen, Werbung funktioniert nicht. Was halten Sie denn von dem Abo-Modell oder warum nutzen Sie das nicht mehr?
Wir nutzen ein Abo-Modell, bei uns heißt es aber Förderkreis. Das ist ja so ähnlich wie bei den Prenzlauer Berg-Nachrichten, das ist nur ein anderer Name. Im Prinzip geben die Leute freiwillig Geld, um die Arbeit zu unterstützen. Wir haben etwa aktuell um die 100 Mitglieder in diesem Förderkreis, fangen aber auch an, den stärker zu bewerben und haben jetzt auch Flyer gedruckt und Postkarten, wo man dem Förderkreis eben beitreten kann, eine Beitrittserklärung. Wir sehen das als weitere Finanzierungsquelle. Aktuell, das kann ich auch transparent sagen, bekommen wir etwa 4.700 Euro darüber rein. Das finanziert uns nicht einen Monat. Einen knappen, würde ich sagen, aber es ist einfach eine zusätzliche Finanzierungsquelle.
Aber Sie finanzieren sich also eben auch über Werbung. Wie ist die Situation für Sie eine andere als für die Prenzlauer Berg-Nachrichten, die ja eben gerade gesagt haben, wir haben es von Philipp Schwörbel nochmal gehört, kurz zusammengefasst, wir können es nicht über Werbung machen, wenn wir uns nicht auf Schleichwerbung einlassen wollen. Hat dieses Problem das Rhein-Neckar-Blog nicht?
Nein, also das Problem haben wir tatsächlich nicht. Ich habe ja den Beitrag auch gehört, Philipp Schwörbel, mit dem ich ja in so einem Netzwerk auch verbunden bin, den ich daher kenne. Meine Volontärin war im vergangenen Jahr auch 2 Wochen in der Redaktion dort zu Gast, um Berliner Luft zu schnuppern. Wir sind übrigens hier in Mannheim vergleichbar, vielleicht mit Prenzlauer Berg, weil ich immer sage, Mannheim ist der geilste Kiez außerhalb von Berlin. 300.000 Einwohner, sehr gemischte Struktur. Was mich ein bisschen ärgert ist, wenn ich mir auf der Seite der Prenzlauer Berg-Nachrichten anschaue, warum finanziert ihr euch nicht über Werbung, steht da. Dann kommt der Satz, weil es nicht geht. Das halte ich wirklich für falsch. Es geht natürlich, richtig ist, man muss immer die infrastrukturellen Bedingungen vor Ort sehen, die sind sehr unterschiedlich und dementsprechend seine Strategien anpassen. Also zum Beispiel die Tegernseer Stimme ist auch in unserem Netzwerk drin, hat keine Konkurrenz vor Ort, keine wesentliche und kann sich natürlich ganz anders ausbreiten und Reichweiten aufbauen, als das in engen Medienmärkten ist. Wir haben hier auch einen relativ engen Medienmarkt. Also ich habe 5 Zeitungen um mich herum, plus Radiosender, plus Fernsehen. Das ist schon schwieriger, aber dieses Problem, dass Kunden von uns Schleichwerbung wollen, kenne ich überhaupt nicht tatsächlich. Da möchte ich auch alle meine Kunden in Schutz nehmen. Was wir kennen natürlich sind Drohszenarien bei Leuten, die wir ärgern, dass es dann heißt, wer bei dem Brotmann wirbt, der kriegt keinen Fuß mehr auf dem Boden. Das war letztlich das Problem in Heddesheim. Dort hat, ich nenne es die Dorfmafia, so viel Druck ausgeübt, dass wir tatsächlich keine Anzeigenkunden bekommen konnten. Deswegen haben wir dieses Abo-Modell probiert, mit einer klaren Ansage. Wir wollten für den Ort 1.000 Euro im Monat haben über eine Anzahl X von Lesern. Wir haben tatsächlich nur 341 Euro, war es, glaube ich, an Zusagen bekommen. Wenn man das jetzt vergleicht, Heddesheim hat 11.000 Einwohner, dann ist das in etwa auf dem Level, den die Prenzlauer Berg-Nachrichten eben erreicht haben. Aber ich befürchte, dass die Prenzlauer Berg-Nachrichten es zwar jetzt mit einem Etappensieg geschafft haben, diese unterm Strich 3.000 Euro etwa monatlich zu haben, um damit zu arbeiten. Aber das wird vorne und hinten nicht reichen, um ein inhaltlich attraktives Angebot in dem von Philipp Schwörbel beschriebenen engen Medienmarkt zu machen. Sie müssen ganz schnell mehr Abonnenten gewinnen. Wenn Sie allerdings das Angebot abschließen und man die vergangenen 3 Wochen aktuelle Berichterstattung nur als Abonnent lesen kann, dann glaube ich nicht, dass Sie in kurzer Zeit viele, viele neue Abonnenten finden werden.
Ist ja, um die Abonnenten auch vor allem zu halten, braucht es ja vor allem noch etwas anderes als nicht nur Geld, sondern auch die Relevanz. Und Philipp Schöppel hat ja im Interview gesagt, dass er ein bisschen neidisch ist auf die Lokalblogs eher in den ländlichen Gebieten, weil die es einfacher haben, einen Platz im Herzen der Leser zu bekommen, weil es da eher dieses Nachbarschaftsgefühl überhaupt gibt. Stimmen Sie dazu?
Auch da ja und nein. Also ich glaube, dass die Großstadt anonymer ist, Prenzlauer Berg. Da drehen die Bewohner sicherlich viel schneller als in ländlichen oder eher regional geprägten Gebieten. Also wir haben zum Beispiel hier auch in der Neckarstadt West einen Stadtteil, da tauscht sich die Bevölkerung theoretisch innerhalb von 5 Jahren aus. Ein ganz interessantes Phänomen, da leben viele Ausländer und so. Aber ich glaube tatsächlich an gute Geschichten. Wir setzen zum Beispiel auch nicht auf ein Reichweitenmodell à la Bild. Ich sage das mal für die, die das nicht kennen, die TTT-Formel, Tiere, Titten, Tote, das geht immer. Sondern wir setzen auf gesellschaftlich relevante Themen, bearbeiten die sehr intensiv, sehr recherchestark, sehr meinungsstark. Und das kommt bei den Leuten an. Aktuell haben wir zum Beispiel einen CDU-Finanzierungsskandal herausgefunden, exklusiv berichtet. Mittlerweile sind alle Medien da drauf. Ja. Keiner erwähnt uns. Das müssen sie noch ein bisschen lernen, die Kollegen, dass man die Ursprungsquelle nennt. Aber macht nichts. Die Leute, die das beobachten, wissen, woher es kommt. Und ich mag da noch eins anfügen, weil das sehr entscheidend ist. Wir haben nämlich 10% unserer Leser aktuell täglich immer ganz kontinuierlich in Berlin und in Stuttgart. Warum? Das sind die Abgeordneten, das sind Ministerien, das sind Verbände, das sind Lobbyisten, die uns als relevantes Medium identifiziert haben und täglich bei uns reinschauen.
Es gab ja den großen Hype um den Hyperlokaljournalismus, der scheint abgeflacht, zumindest behaupten wir das jetzt mal gerade alle. Welche Zukunftsperspektive sehen Sie? Und das müssen Sie leider in sehr kurz machen. Also das Thema Hyperlokal bleibt bestehen und bleibt auch wichtig fürs Netz?
Also ich glaube, die Medien haben einen Hype herbeigeschrieben, den es in dieser Form nicht gab. Es gab mal eine Gründungswelle, die hat sich sehr schnell gelichtet. Übrig geblieben sind die Angebote, die es geschafft haben, sich irgendwie zu finanzieren. Die Finanzierung wird nach wie vor das größte Problem bleiben. Ich glaube, das ist aber auch ein Inhouse-Problem, weil einfach zu wenig für die Akquise gemacht wird.
Es gab also niemals einen Hype, aber es gab immer eine Ecke, eine Nische für journalistische, nachhaltige, kleine Berichterstattung im Lokalen. Vielen Dank, Hardy Brotmann vom Rhein-Neckar-Blog.
Vielen Dank an euch beide.